Es ist mega lässig, so biografische Einblick ins Leben von Paulus zu bekommen. Der Paulus war ein Christenverfolger, da muss man uns bewusst sein. Der grösste Teil des Neuen Testaments ist von jemandem geschrieben, der Christen gehasst hat und dann eine Begegnung hatte mit Jesus Christus und nachher, nach dieser Begegnung, zu jemandem geworden ist, der bereit war, sogar sein Leben herzugeben für Jesus. Das ist eine Wandlung, die unglaublich ist, wenn man nicht weiss, wer Jesus Christus ist. Und wir werden sehen, dass wir jetzt heute etwas kennenlernen, was Paulus auch beschreibt im Römerbrief, den Glauben an Jesus Christus, der in deinem und in meinem Leben zu genau der gleichen Wende führen kann, wie Paulus auch erlebt hat. Paulus ist dann irgendwann tatsächlich in Rom angekommen, er hat den Brief an die Christen dort geschrieben, unter anderem, um sich anzumelden. Ich komme dann mal auf Besuch. Und er ist dann gekommen, aber auf völlig andere Art, wie er es erwartet hat. Denkt hat er, dass er als freier Mann kommt. Effektiv gekommen ist er als Gefangener und ist also in dem Gefängnis oder möglicherweise in dem Gefängnis, das wir vorhin gesehen haben, dann gewesen. Und ich möchte rekapitulieren, was der Simi Speck euch erzählt hat letzten Sonntag, damit wir da im Bild sind. Wir haben zwei Predigten über den Brief an die Römer schon kennengelernt und wir haben das Evangelium kennengelernt, das Fundament ist von allem, was der Paulus beschreibt in diesem Brief. Evangelium. Das ist das Fundament und das ist die gute Botschaft, dass Gott in Jesus Christus seine neue Schöpfung angefangen hat, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Da, was die Juden gedacht haben, das haben erst am Schluss, hat bereits schon angefangen in Jesus Christus. Und es ist verständlich, dass sie quasi viele von ihren theologischen Überzeugungen haben müssen reorganisieren. Und wir haben gesehen, dass das Evangelium bedeutet eine gute Botschaft, aber es fährt mit einer schlechten Botschaft an, nämlich von unserer Sünde, wo wir alle haben, sagt der Paulus. Und dann hat der Simi gesagt, die Tatsache, dass wir Sünde haben in unserem Leben, dass wir sündigen, führt zu der Frage nach der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Wie können wir Gerechtigkeit bekommen vor Gott? Und er hat gesagt, dass wenn wir Gerechtigkeit bekommen aufgrund von unserem Werk, dann ist das Problem, dass wir alle Sünder sind und darum nicht gerecht dastehen können. Und er hat gesagt, Gott ist ein Gott von der Gnade. Das ist das, was wir besungen haben. Da haben wir vier Worte, die für das Christentum unwahrscheinlich wichtig sind. Evangelium, Sünde, Gerechtigkeit und Gnade. Und wir lernen heute ein fünftes Wort kennen, nämlich Glauben. Jetzt, Glauben ist ein Wort, das Paulus an der Stelle, wo wir sind, im Römerbrief plötzlich sehr häufig anfängt zu brauchen. Er braucht es im ersten Kapitel und dann nicht mehr. Und dann im Kapitel 3, so Mitte 3 und 4, kommt das die ganze Zeit. Das Wort Glauben oder Pistis in Griechischen. Und man kann sagen, dass der Paulus sagt, weil wir über unsere Werke, über unsere Taten keinen Zugang haben zur Gerechtigkeit vor Gott, öffnet Gott einen anderen Weg, nämlich durch den Glauben. Wenn wir an Jesus Christus glauben, haben wir wegen der Gnade Gottes Zugang zur Gerechtigkeit trotz unserer Sünden, weil das Evangelium wahr ist. Das Evangelium wahr, das ist ganz eine heisse Aussage. Die einen sagen, Jesus Christus hat gar nicht existiert. Die anderen sagen, das hätte ihn gegeben, aber er ist nicht auferstanden, so wie es die Christen und wie es die Bibel behauptet. An der Frage, ob das Evangelium wahr ist, ob Jesus Christus existiert hat und auferstanden ist, hängt alles. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wenn da wirklich stattgefunden hat mit dem Jesus, befindet sich die ganze Welt, das ganze Universum in einem anderen Grundzustand. Dann ist Jesus der wahre König der Welt und er kommt. Und das hat Bedeutung für all das, was wir hier anschauen. Heute schauen wir besonders den Glauben an. Und wenn man in unserer Kultur sagt, ich glaube, dann ist das nicht immer ganz so verständlich. Der Grund ist, dass wir das Wort Glauben sehr unterschiedlich definieren. Und ich möchte anhand von einer Gegebenheit von diesem Mann hier, Charles Blondin, der war ein Franzose, das Wort Glauben erklären, wie es die Bibel versteht. Er hat ab 1859 an den Niagara-Fällen seilartistische Stunts gemacht. Das war ein Seiltänzer, wie man sagen heute, oder ein Seilartist. Und der ist da an die Fälle gegangen. Da haben wir ein Bild von den Niagara-Fällen. Das ist der Wasserfall an der Grenze zwischen den USA und Kanada. und er hat darüber ein Seil gespannt. 300 Meter, etwa 8 cm dick und 50 Meter ab Boden, also 50 Meter ab dem Wasser, ab der Wasserfläche. Und das sieht, also das ist jetzt ein modernes Bild, damit wir ein kleines Gefühl haben, seht ihr da, jetzt in Farbe, das ist nicht das Bild von damals, aber das gibt euch ein Gefühl, was da muss gewesen sein, auf dem Seil oben zu stehen. Das ist eine unglaubliche Geschichte, die da geschrieben wird. Und er ist da drüber gelaufen und die Leute sind eingeladen worden zum Zuschauen. Das hat er nicht am Morgen früh gemacht, wo niemand da war, sondern er hat sein Geld mit dem verdient. Und die Leute sind gekommen, haben geschaut und ich kann euch vorstellen, schafft er es nicht, kommt er gut. Und er ist über, kein Problem. Am nächsten Tag wieder über, kein Problem. Der hat das einfach drauf gehabt. Und irgendwann hat er gefunden, das ist langweilig, wenn ich immer nur drüber laufe. Ich mache es mal blind. Und dann hat er sich blind gemacht und die Leute, oder, könnt ihr euch vorstellen, er ist drüber, kein Problem, hat es geschafft. Einmal hat er sogar gesagt, komm, ich tue Stelzen an meine Füße. Und er ist auf Stelzen über das Seil gelaufen. Ein anderes Mal hat er sich ein Kuchen einrichten lassen in der Mitte vom Seil und ist rausgelaufen und es war angeführt gewesen, und dann hat er ein Spiegelei brötelt und hat Spiegelei gegessen und ist wieder zurückgegangen. Wieder ein anderes Mal ist er bis in die Mitte raus und hat das Seil runtergelassen zum Schiff unten dran, hat sich eine Flasche anhängen lassen, hat das Seil aufgenommen und Flaschen getrunken. All das mitten auf dem Seil. Einmal hat er einen Bürzelbaum gemacht auf dem Seil. Er hat richtig Gas gegeben und die Leute sind fasziniert von seinen Fähigkeiten. Es ist immer gut gegangen. Einmal hat er eine Garrette genommen, seht ihr die Garrette? Und da seht ihr die Stange, die er angemacht hat an der Garrette. Und er ist über, kein Problem, x-mal über. Und irgendwann hat er dann den Zuschauer gesagt, seht ihr, glaubt ihr, dass ich es kann? Haben alle genickt. Und dann hat er gesagt, er will jemand von euch einsteigen in die Garrette. Was denkt ihr, ist jemand eingestiegen? Es ist kein einziger eingestiegen. Obschon sie seine Fähigkeiten gut gekannt haben. Irgendwann später ist dann ein einziger mit ihm mit aufs Seil. Der da hinten. Das war sein Manager. Da haben sie wirklich Vollgas gegeben. Die Firma wäre wortwörtlich Bach abgegangen, wenn die beiden runter wären. Aber einer hat sich ihm anvertraut. Hat seine Fähigkeiten so fest vertraut, dass er hinten drauf ist. Und an diesem Beispiel kann man gut die verschiedenen Arten von Glauben darstellen. Ihr müsst euch jetzt in die Lage der Zuhörer oder Zuschauer versetzen, besser gesagt. Die haben am Anfang, als er noch nicht drüber gegangen ist, das erste Mal haben sie den Typ 1 von Glauben. Da könnte man sagen, das ist eine Vermutung. Die haben vielleicht gesagt, ich glaube, er schafft es. Das ist eine Vermutung. Oder ich glaube, er schafft es nicht. Das ist auch eine Vermutung. Und manchmal brauchen wir den Satz, ich glaube, so als eine Vermutung. Ich glaube, morgen wird es dann schön. Wissen wir es? Nein. Aber wir vermuten es oder wir hoffen es. Man könnte auch schreiben, hoffen. Und manchmal sagen die Leute, ich glaube an christlichen Glauben in dem Sinn. Einfach, ich hoffe, es könnte eventuell wahr sein. Dann gibt es eine zweite Art von Glauben. Das ist eher Wissen. Jetzt wieder in der Lage der Zuschauer, nachdem er drüber gegangen ist, dann haben sie können sagen, ich glaube, dass er es gemacht hat. Das ist eine Gewissheit. Es ist nicht mehr unsicher, es ist sicher. Es ist nicht mehr eine Vermutung, es ist Wissen. Wir brauchen das auch. Wir sagen manchmal, ich glaube, dass der Obama Präsident der USA ist. Das wissen wir. Man kann das Wort ich glaube brauchen, zum Wissen zum Ausdruck bringen. Und dann gibt es aber noch eine dritte Art von Glauben. Das ist Vertrauen. Und zwar, ich meine jetzt da, Vertrauen in die Fähigkeiten von jemandem. Also die Leute, die da zugeschaut haben, die haben irgendwann gesagt, wir glauben an Blondin. Wir glauben, er kann da drüber laufen. Wir Schweizer, falls wir Schweizer sind, sagen vielleicht, ich glaube an Roger Federer oder an Stanislas Wawrinka, oder? Was meinen wir? Wir glauben, dass er die Fähigkeit hat, den Match noch zu wenden und die US Open noch zu gewinnen, zum Beispiel. Also, manchmal sagen die Leute, ich glaube an dich. Und was sie meinen ist, ich glaube, dass du die Fähigkeit hast, da etwas zu machen. Die Leute, die haben an Blondin alle zusammen geglaubt. Die haben gewusst, er hat es drauf. Aber nur einer ist mit Und darum müssen wir noch eine vierte Kategorie, und das ist dann die, die die Bibel auch braucht. Es gibt auch noch sich anvertrauen. Betonung liegt da. Versteht ihr, die Zuschauer vom Blondin, die haben all die ersten drei gehabt. Die haben gewusst, der hat es drauf. Aber nur einer hat sich dann ihm auch anvertraut. Nur einer. Aber das haben sie alles gehabt. Und wir müssen vorsichtig sein, wenn die Leute sagen, ich glaube an Gott, ich glaube sogar an Jesus, müssen wir immer nachfragen, was meinst du? Welche Art von Glauben meinst du? Und das Wichtige ist, dass die Bibel sagt, wenn sie sagt, glaube an Jesus Christus zu deiner Gerechtigkeit, ist, dass sie den vierten Typ meint. Nur der vierte Typ ist der Zugang zur Gerechtigkeit. Und ich werde dich dann am Schluss von der Predigt auch fragen, glaubst du? Und dann musst du wissen, glaubst du es so? Oder hast du einfach eine Vermutung, dass das mit dem Glauben wahr ist? Oder weisst du es vielleicht sogar, aber du hast dich noch nicht anvertraut? Oder vielleicht vertraust Jesus sogar, dass er ist, wer er behauptet und dich könnte retten, aber du hast dich noch nicht anvertraut. Und wir müssen immer das Konzept im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt in Römerbrief Kapitel 4 gehen, schauen, weil der Paulus macht da etwas Radikales. Ich lese uns den einen Vers vor, er sagt, gerecht gesprochen, also es geht um Gerechtigkeit, gerecht gesprochen aber wird ein Mensch aufgrund seines Glaubens. Und jetzt kommt es ganz stark, nicht aufgrund seiner Taten. Entschuldigung. Und der Paulus macht da etwas, was für die damalige Zeit, gerade auch für die Juden, neu war. Neu und darum auch radikal und auch kontrovers. Er nimmt die zwei Sachen auseinander. Er trennt Glauben von Taten. Er trennt Glauben von Werk. Die Juden haben die Sachen immer zusammengedacht. Und wir wissen, wenn wir die Bibel ein bisschen kennen, dass die Bibel das auch immer wieder macht. Im Jakobusbrief zum Beispiel werden die beiden Sachen stark zusammengehalten. Der Paulus argumentiert da stark für eine Trennung von diesen beiden Sachen in Bezug auf Gerechtigkeit. Und er macht eine Beweisführung, die wir werden kennenlernen. Er sagt, in Bezug auf Gerechtigkeit gelten die Taten nicht, deine Werke. Auch nicht deine Sünden, deine negativen Werke, aber auch nicht deine positiven, deine guten Taten. Jetzt, wir gehen manchmal noch weiter und wir vergessen die Taten total. Und wir sagen, Hauptsache du glaubst ein bisschen und es kommt nicht darauf an, wie du lebst. Nein, das ist nicht das, was Paulus sagen würde. Taten sind wichtig, aber haben keinen zusätzlichen Gewinn für deine Gerechtigkeit. In Bezug auf Gerechtigkeit und auf dein Heil wiegen die Taten nicht auf. Und das ist natürlich für alle, die religiös ticken, schwierig. Wir Menschen sind manchmal notorisch religiös und wir wollen sagen, Gott, also ich will wenigstens, dass ich noch ein bisschen gerechter dastehen kann vor dir, weil ich auch noch gut war bei dieser Woche. Oder ein bisschen weniger schlimm wie die Woche davor. Oder ein bisschen besser wie die anderen. Oder ein bisschen weniger schlecht wie die anderen. Oder wie auch immer denn das tönt. Ich will gerecht sein von dir aus meiner eigenen menschlichen Selbstgerechtigkeit raus. Und der Paulus sagt, halt, stopp. Die zwei Sachen müssen wir trennen. Und das ist etwas, wo letztlich auch der Grund ist, warum wir Heilsgewissheit haben können. Verstehst du? Wenn du an Jesus Christus glaubst, wie die Schrift das sagt. Und du bist gerechtfertigt aufgrund von dem Glauben, dann kannst du durch deine Taten dein Heil nicht aufpolstern oder mehr sichern. Du bist gerechtfertigt aufgrund vom Glauben, den du hast. Du kannst deine Errettung nicht noch mehr sichern, indem du auch noch gut bist. Das tut sich Gott radikal vorenthalten. Und das ist Hoffnung für uns alle. Jetzt, wenn Christen das hören von dem, dann denken sie immer wieder, jawohl, das ist etwas, was die Leute hören müssen, die noch nicht glauben. Wisst ihr was? Ich glaube, wir, die schon lange glauben, müssen das vor allem hören. Warum? Weil du bist vielleicht gläubig geworden. Du hast den Glauben vom Typ 4 und du bist gerecht. Aber deine Taten sind derart schief, deine Sünde ist derart gross, dein Scheitern ist derart massiv geworden, dass du anfängst zu fragen, bin ich denn wirklich noch gerechtfertigt? Langt es noch in den Himmel? Und der Paulus redet dann von dem im Römerbrief, dass sündig werden, die Schuld von einem Christ, von einem, der schon glaubt und gerechtfertigt ist, der kann massiv werden, dass er sich in die Verzweiflung treiben kann. Gerade du, wenn du lang dabei bist und merkst, so verändert bin ich dann auch wieder nicht, weil ich gedacht habe am Anfang, musst du da gehören. Da liegt deine Hoffnung in der Tatsache, dass die zwei Sachen auseinandergenommen sind. Und wir müssen gut aufpassen, dass wir den Glauben nicht zu einer Tat machen, nicht zu einer eigenen Leistung. Der aufgeklettert ist, ein Blondin, der hat natürlich irgendwann schon eine Entscheidung treffen, ich klettere dem Typ hinten auf den Rücken. Aber das Bild ist besonders stark. Er hat sich tragen lassen. Er hat dank dem Blondin können über das Seil, das er allein nie hätte können. Und der Glaube, lehrt uns die Bibel, ist ein Geschenk Gottes. Diese vier Arten kannst du dir aus menschlicher Kraft aneignen. Den Glauben musst du schenken lassen von Gott. Das ist nicht eine Leistung. Ich zeige einfach eine Stelle, die das illustriert, jetzt nicht aus dem Römerbrief. Denn nur durch seine unverdiente Güte oder Gnade, ist das Wort, seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie, die Güte, erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Doch, und das Wort Glaube wieder. Und jetzt sagt er, dies alles, das heißt, es erlöst sie und der Glaube, dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Und wenn du da bist und du merkst im Verlauf dieser Predigt, ich glaube noch nicht mit dem Typ von Glauben, dann ist die Idee nicht, dass du dich jetzt innerlich irgendwie aufhypst und sagst, und jetzt muss ich das irgendwie produzieren in mir. Nein, es ist ein Geschenk. Du kannst Gott darum bitten, dass er dir den Glauben schenkt. Und du kannst es einfach empfangen. Als ich zum Glauben gekommen bin, hat es irgendwann angefangen, Glauben in mir. Es war nicht es mich selber überlisten oder so. Glauben ist ein Geschenk, ist nicht eine Tat. Der Paulus trennt also da die beiden Sachen, Glauben und Werk. Positive Werk im Sinn von guten Taten und negative Werk im Sinn von Sünde. Und das ist so wichtig, so radikal, dass er eine Beweisführung muss bringen. Er hat ja zu Juden und zu Nicht-Juden geschrieben. Und er bringt jetzt eine Beweisführung aus dem Alten Testament. Er bringt eine Beweisführung vom David und er zitiert dort Psalmen. Und das macht er, damit die Juden sehen, dass er aus verschiedenen Teilen vom Alten Testament zitiert. Und er bringt den Abraham aus dem ersten Buch der Bibel. Wir schauen jetzt mal nur das Argument vom Abraham an. Und er sagt da, denkt doch, liebe Juden, einmal an Abraham. Die Schrift sagt, da zitiert er direkt aus dem Alten Testament und sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist nichts anderes als das, was wir jetzt hier sehen. Glauben von dieser Art führt zur Gerechtigkeit. Also, und jetzt stellt er eine entscheidende Frage. Er sagt, zu dem Zeitpunkt, wo der Abraham geglaubt hat und gerechtfertigt worden ist, ist er schon beschnitten gewesen. In welche Zeit fiel das? War er, also Abraham, damals schon beschnitten oder war er unbeschnitten? Jetzt, Beschneidung, das ist das Beschneiden von der Vorhaut vom menschlichen, männlichen, Entschuldigung, Penis. Das ist etwas, was für die Juden ganz etwas Wichtiges gewesen. Das ist etwas, wo, wie sagt, ich gehöre zum Volk Gottes und ich befolge auch Gebot. Das zeigt Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Und das könnte man sagen, das ist etwas so wie ein Pass. Also Beschneidung ist so etwas wie ein jüdischer Pass. Ich habe hier einen Schweizer Pass. Jetzt der Schweizer Pass, den kann jeder haben, der was ist, der Schweizer ist. Oder? Jeder Schweizer kann so einen Pass haben. Wenn du nicht Schweizer bist, darfst du so einen haben? Dürfen nicht, können schon. Du kannst auf den Schwarzmarkt gehen, wobei der Schweizer Pass ist ja fast unmöglich zum Fälschen, gell? Weil unsere Schweizer Behörden machen das ja so brillant. Aber angenommen, es gibt auf dem Schwarzmarkt Schweizer Pass, könntest du einen haben. Bist du denn ein Schweizer? Nein. Ein Schweizer Pass haben macht dich nicht zu einem Schweizer. Selbst wenn du einen hast. Und der Paulus verfolgt ein ähnliches Argument an. Er sagt, Beschneidung ist so etwas wie ein Identitätsmarker. Es zeigt Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Aber es zeigt eben nur Zugehörigkeit. Es macht dich nicht zugehörig. Ich bringe nochmal seine Frage. Er sagt, in welcher Zeit fiel das, dass der Abraham gläubig geworden ist und gerechtfertigt worden ist? War er damals schon beschnitten? Hat er es im Pass schon gehabt? Oder war er noch unbeschnitten? Er war noch unbeschnitten. Und dass er dann beschnitten wurde, war ein äußeres Zeichen, ein Pass, könnte man sagen. Eine Besiegelung der Tatsache, dass Gott ihm, als er noch unbeschnitten war, aufgrund seines Glaubens Gerechtigkeit zugesprochen hatte. Also der Paulus sagt da, im Kapitel 15 vom ersten Buch der Bibel wird der Mose gläubig und gerechtfertigt und es gibt einen zeitlichen Abstand. Erst im Kapitel 17 sagt ihm Gott, jetzt musst du noch deinen Pass haben. Jetzt musst du dich beschneiden lassen und meine Gebote befolgen. Und der Paulus sagt, in der Tatsache von dem zeitlichen Abstand sehen wir, dass Gott den Glauben priorisiert in Bezug auf Gerechtigkeit. Wir sehen das im Alten Testament, sagt der Paulus. Und da hat ganz, ganz grosse Auswirkungen gehabt für den christlichen Glauben und für das Judentum. Ich habe da wieder das Bild von dieser Gemeinde in Rom. Jetzt die in der ersten Predigt nicht dabei waren, verstehen das vielleicht nicht. Die gewesen sind, verstehen es hoffentlich noch. Wir haben da eine Art wie Gemeinde in Rom und eine Zeitachse. Und da am Anfang, so vor dem Jahr 49, sind vor allem Juden zum Glauben an Jesus gekommen und haben eine jüdisch prägte Art von christlicher Gemeinschaft prägt, von der Theologie, von der Kultur und von der Leitung her. Die haben dann aber weg müssen aus Rom, darum der Strich da. Und Nicht-Juden haben die Gemeinde aufgebaut und sie ist gewachsen. Und irgendwann haben die Juden dürfen zurückkommen unter dem Kaiser Nero im Jahr 54 und sind wie auch Teil von der Gemeinde geworden. Und das hat zu riesigen Spannungen geführt. Und der Paulus hat jetzt soeben gesagt, damit du zum Volk Gottes gehörst, musst du dich nicht beschneiden lassen. Abraham hat es auch nicht müssen. Damit du zum Volk Gottes gehörst und gerettet bist und gerechtfertigt bist, musst du nur eins an Jesus Christus glauben. Und diese Botschaft haben sie natürlich müssen hören, damit die Roten, die Juden, nicht das Gefühl haben, die Blauen müssen noch ein bisschen röter werden. Und er wird dann auch noch etwas sagen zu den Blauen. Er wird sagen, dass die Roten auch nicht unbedingt blau werden müssen. Aber er kennzeichnet die christliche Gemeinde, das Volk Gottes, völlig neu. Er sagt denn das da auch, Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind. Also alle Nicht-Juden. Alle, die glauben und Nicht-Juden sind, haben den Abraham als Vater. Du und ich, wenn wir an Jesus Christus glauben, ist der Abraham unser Papi irgendwo geistlich verstanden. Und denen darum, genau wie ihm, genau wie Abraham, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Da sagt der Paulus, alle, die an Jesus glauben, sind gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus. Auch wenn sie nicht rot sind. Und damit ja niemand jetzt plötzlich anfängt, antijüdisch oder antisemitisch werden, hängt er gerade nochmal einen Satz an. Durch seine Beschneidung ist Abraham aber auch der Vater der Beschnittenen, also von den Juden, geworden. Das ist ganz eine wichtige Ergänzung, die da kommt. Und er sagt dann aber nochmal etwas, und das ist jetzt vielleicht kontrovers. Und zwar der Vater derer, also von diesen Juden, die sich nicht damit begnügen, beschnitten zu sein, also nicht nur einen Pass holen, sondern die in seine Fußstapfen treten und dem Beispiel folgen, dass er, Abraham, unser Stammvater, uns durch seinen Glauben gab, noch bevor er beschnitten war. Was sagt der Paulus da? Der Paulus sagt, auch die Juden müssen an Jesus Christus glauben. Und da ist natürlich explosiv gewesen für alle Juden. Die Juden haben gedacht, wir sind ein spezielles Volk. Und rein schon, weil wir zu dem Volk gehören, ist es okay zwischen uns und Gott. Der Paulus sagt, nein. Er sagt, ihr müsst auch noch an Jesus Christus glauben. Und der Paulus definiert die Familie Gottes auf zwei Arten völlig neu. Er erweitert die Familie Gottes und sagt, nicht Juden und Juden können in der Familie Gottes sein. Im Alten Testament haben Menschen, wenn sie zur Familie Gottes gehören müssen, jüdisch werden. Da hört mit Jesus Christus auf, sagt der Paulus. Das bedeutet, dass wenn du Araber bist, musst du nicht zuerst jüdisch werden, um gerecht dastehen vor Gott und Teil von Gottes Familie sein. Wenn du Schweizer bist, wenn du Brasilianer bist oder Brasilianerin, wenn du US-Amerikaner bist, wenn du Thurgauer bist, wenn du Deutscher bist, musst du nicht ethnisch, kulturell jüdisch werden, um gerecht dastehen vor Gott. Der Glaube an Jesus Christus ist das Merkmal. Und der Paulus erweitert nicht nur die Familie, sondern er schränkt sie auch noch ein. Er sagt, Juden sind nicht automatisch gerechtfertigt, sie müssen auch noch glauben. Und er ringt mit dieser Tatsache im Kapitel 9, 10 und 11 vom Römerbrief. Auf den kommen wir dann noch. Aber das ist ein Grund, warum man den Juden auch von Jesus erzählen muss. Einer meiner Professoren, der Richard Harvey in England, ist selber Jude, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Der lebt jetzt in Jerusalem und erzählt anderen Juden von Jesus. Die müssen genauso die Botschaft von Jesus Christus hören. Sie müssen auch das Evangelium hören. Sie müssen auch annehmen und glauben vom Typ 4 haben, dass Jesus Christus der kommende König der Welt ist, der Messias, der Versprochene. Und darum ist die Frage für dich und für mich, glaubst du? Nicht vermutest du, dass da mit dem Glauben wahr könnte sein, oder du weißt es vielleicht, oder du sagst sogar, der Jesus, der ist Hammer, der hat da drauf. Nein, hast du dich Jesus Christus anvertraut für deine Gerechtigkeit? Und da haben wir den Paulus und die Bibel und letztlich Gott, wo definiert, wer gehört zu seinem Volk und wer nicht. Und da muss ich einfach sagen, da muss die christliche Kirche, muss das immer wieder deutlich sagen, das Zeichen, dass jemand zum Volk Gottes gehört, ist der Glaube und nichts anderes. Verstehst du, du kannst dein ganzes Leben da in Kishona kommen und du kannst dich arm spenden. Du kannst dich wund bis auf den Knie fast zu Tod dienen. Du kannst Bibelschule besuchen, Pastor werden, du kannst Papst werden, für immer und ewig. Wenn du nicht glaubst, nützt dir das nichts. Du bist herzlich willkommen da, das ist überhaupt keine Frage, aber täusch dich nicht. Du kannst nicht eingeboren werden ins Reich Gottes. Du kannst nicht eingeboren werden in Gerechtigkeit. Warum? Weil du bist eben auch ein Sünder. Du musst glauben, du musst Gott um den Glauben bitten, der dich rettet. Und das muss man in der Kirche manchmal sagen. Nicht deine Mitgliedschaft bei uns als Gemeinde, im Verein Kishona Schweiz, rechtfertigt dich vor Gott. Kannst dich nicht einkaufen, kannst dich nicht ihnen dienen. Nichts von dem zählt. Die entscheidende Frage in Bezug auf Gerechtigkeit und dein ewiger Heil ist, glaubst du? Und du kannst weiter zu uns kommen, wenn du nicht glaubst. Du bist jederzeit willkommen, das ist gar keine Frage. Aber die Frage, die du dich stellen musst und die Paulus dir und mir stellt heute Morgen, ist, glaubst du zur Gerechtigkeit? Und ich möchte jetzt beten für uns, weil das ist ganz, ganz wichtig. Weil du bist vielleicht da und du merkst, nein, bis jetzt habe ich höchstens vermutet. Bis jetzt habe ich vielleicht sogar gewusst, bis jetzt habe ich vielleicht sogar recht ein höchstes Vertrauen gehabt in die christliche Religion der Bibel. Was dir fehlt, ist der Schritt. Dann möchte ich für dich beten. Jetzt. Und wir möchten zuerst ein Lied hören. Ich bitte die Band, vorzukommen, die von dem redet. Und nachher, wenn wir das Lied nochmal gehört haben, möchte ich für dich beten. Und ich möchte das in aller Schlichtheit tun. Es ist nicht eine Leistung, die du jetzt erbringen musst, sondern einfach zu sagen, Gott, bitte schenk mir den Glauben. Nur du kannst das. Wie wir es in diesem Lied gehört haben, Vater, hast du einen Blick von unwahrscheinlich starker Gnade und Liebe auf jedem von uns da innen. Und wir dürfen jetzt in diesen Augenblick auch einfach in deine Arme rennen, weil wir bei dir Geborgenheit finden in Bezug auf die Schwierigkeiten von unserem Leben. Auch in Bezug auf unser Schuldigwerden. An dir primär, aber auch an unseren Mitmenschen und an uns selber. Und Vater im Himmel, wenn einfach jemand jetzt da ist, wo der Glaube, wo nur du kannst schenken und wo wir nur als Geschenk können empfangen, nicht hat und der möchte, so bitte ich dich jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist den wegschiebst. Dass sie in aller Schlichtheit können sagen, jawohl, und jetzt bin ich nicht nur Zuschauer von dem fantastischen Blondin. Ich bleibe nicht auf der Zuschauertribüne stehen und habe höchstes Vertrauen in dir, Gott. Aber mich dir anvertrauen, da will ich noch nicht. Nein, Herr, wenn es Leute hat, die sagen, ich will jetzt einfach innerlich aufstehen und mich auf deinen Rücken tun, damit ich etwas kann überkommen, wo ich mir selber gar nicht könnte holen, nämlich Gerechtigkeit von dir. Dann bitte ich dich, dass du dort deinen Heiligen Geist jetzt einfach da weckst in ihnen, dass sie an dich dürfen glauben, so wie es die Schrift sagt. An dich, Jesus Christus, glauben, dass sie in Anspruch nehmen, was du für sie gemacht hast und was sie selber nicht können, nämlich gerecht werden vor dir. Und so danke ich dir, dass das dein grösster Wunsch ist. Darum hast du deinen Sohn Jesus Christus ja in die Welt geschickt, damit möglichst viele Menschen das auch dürfen voll nachvollziehen. Und darum wissen wir, dass wir auch in deinem Willen am Betten sind jetzt. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du deine gütige Hand ausstreckst nach denen, die noch nicht an dich glauben. Aber Herr, auch nach uns. Du weißt, wo wir schuldig geworden sind und wo wir es unglaublich vergeigt haben. Auch als Gläubige, auch als Gerechtfertigte, ringet mit dem, dass unser Leben nicht so verläuft, wie wir es gedacht haben. Und wir sind vielleicht weniger verändert, als wir es erhofft haben am Anfang. Und die Sünde und die Versuchung noch unwahrscheinlich stark kann sein, so bitten wir dich für uns alle da, wo Not leidet an dem Punkt in unserem Leben. Herr, dass wir nochmal deine Gnade und Güte dürfen deutlich vor Augen gemalt bekommen. Und Gewissheit und Friede dürfen bekommen am Punkt von unserer Erlösung. Weil du selber Glaube und Werk trennst und zeigst, dass das von allem Anfang an weg auch die Idee war. Schon von allem Anfang an im ersten Buch der Bibel. Herr, tröst du uns da und führ du uns raus aus der seelischen Not, die wir uns drin geritten haben und führ du uns in deinen übernatürlichen, wunderbaren Frieden und auch durch deinen Geist in ein neues, verändertes Leben. Amen.